Menschen sind keine Ameisen. Anders als unsere kleinen Freunde wissen wir nicht von allein, wie man in großen Gruppen zusammenlebt. Wir brauchen dafür Regeln. Und neben der Politik gibt es da auch noch eine technische Regelsetzung, die Normung. Und es ist demokratisches Grundrecht, diese mitgestalten zu können. Was ihr daher unbedingt über Normung wissen solltet, erfahrt ihr in diesem Podcast nicht von mir, sondern von Amelie Leibrand.
So, ihr Lieben, willkommen zurück zu Menschen sind keine Ameisen, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber ganz unbedingt wissen solltet. Mein Name ist Amelie und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte euch ja schon einiges erzählt zu Normung, was Normung eigentlich ist, was Normen eigentlich sind und was DIN tatsächlich macht. Wenn ihr das alles verpasst habt, einfach die Folgen 1 bis 6 nochmal nachhören. Das veraltet alles nicht so schnell. Gibt's auch als Zusammenschnitt, dann dauert es knapp 50 Minuten. Diese Dinge braucht man, wenn man selbst Normen schreiben oder aktualisieren möchte. Das möchte man ja aber gar nicht so furchtbar oft. Was man sehr viel öfter macht, ist, dass man eine Norm anwendet. Heißt, die Norm gibt's schon und jetzt möchte ich sie umsetzen. Darum soll es heute gehen. Zunächst einmal, was heißt das, eine Norm anwenden? Naja, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann zum Beispiel etwas herstellen wollen, das in ein bestimmtes System passen soll. Metallschrauben zum Beispiel, Stecker in eine Buchse, solche Sachen. Dann nehme ich mir die entsprechende Norm, schaue, wie groß ich etwas machen muss, wie viel Strom wo durchfließt oder welche Schräge mein Gewinde haben muss und so weiter. Heißt, ich wende die Norm an in dem Sinne, dass ich meine Herstellung an das darin beschriebene anpasse. Ich kann eine Norm aber auch so anwenden, dass ich zum Beispiel überprüfe, ob jemand anderes etwas, das nach Norm gemacht sein soll, auch wirklich nach Norm gemacht hat. Dazu nehme ich mir die Norm oder das Produkt oder die Dienstleistung und überprüfe, ob die einzelnen Anforderungen der Norm von dem Produkt oder der Dienstleistung erfüllt werden. Das kann ich mit den Produkten meiner eigenen Firma machen, wenn ich zum Beispiel mit dem Qualitätsmanagement meiner Firma betraut bin. Ich kann es mit den Produkten unseres beispielsweise Zulieferbetriebs machen oder ich kann es als neutrale dritte Person machen. Dann nennt man den Vorgang Zertifizierung. Kleiner Ausflug. Zertifizierung ist, wenn eine neutrale dritte Instanz prüft, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmten Anforderungen genügt. Diese Anforderungen können natürlich sehr gerne in einem DIN-Dokument hinterlegt sein, müssen sie aber nicht. Wer ist jetzt diese dritte Instanz? Naja, also, die erste Instanz ist diejenige, die ein Produkt selbst herstellt. Von der zweiten Instanz würde man in dem Beispiel mit dem Zulieferbetrieb sprechen. Also nicht selbst herstellend, aber doch direkt beteiligt. Und eine neutrale dritte Instanz hat mit beiden nichts zu tun und somit auch kein eigenes Interesse. Weder daran, besonders großzügig zu sein oder besonders streng, sondern einfach sauber nach Vorschrift. Heißt, Zertifizierung gehört schon auch irgendwie in das Universum der technischen Regelsetzung, hat aber mit Normung direkt nichts zu tun, sondern ist eine mögliche Anwendung einer Norm. Und DIN zertifiziert nicht. Ja, ich weiß, dass das viele glauben. Aber wenn irgendwo draufsteht, geprüft nach DIN, dann ist es nach einer DIN-Norm geprüft worden, nicht von DIN. Ja, DIN ermöglicht Normung. Fertig. Zurück zu den Anwendungen. Ich kann weiterhin eine Norm auch anwenden, indem ich mir zum Beispiel überlege, ich möchte mit meiner Firma expandieren, am liebsten weltweit. Dann kann ich mir anschauen, was es auf meinem Gebiet für ISO-Dokumente gibt. Vielleicht stelle ich fest, prima, die aktuelle ISO-Norm basiert auf einer DIN-Norm, die kennt mein Unternehmen, danach richten wir uns eh schon lange, alle gut. Möglicherweise stelle ich aber auch fest, oha, offenbar scheint nur in Deutschland eine bestimmte, zum Beispiel, Herstellungsart üblich zu sein. Der Rest der Welt richtet sich längst nach einer ISO-Norm, die vielleicht auf einem amerikanischen oder chinesischen Ursprungsdokument basiert. Wenn ich langfristig in der Welt bestehen möchte, muss ich eventuell meine Produktion anpassen. Und vielleicht schicke ich jemanden aus meinem Team in den entsprechenden Normenausschuss. Zum einen kann ich so sehr viel früher mitbekommen, was weltweit in meinem Gebiet los ist. Und zum anderen kann ich versuchen, meine eigenen Errungenschaften in die Normung einzubringen. Dann sind wir demnächst diejenigen, die den anderen voraus sind und nicht mehr umgekehrt. Ich kann eine Norm auch anwenden, indem ich eine Beratungsdienstleistung auf Basis einer Norm anbiete. Ich kann Schulungen auf Basis von Normen anbieten. Ich kann in der Forschung tätig sein und nachschauen, was der offizielle Stand der Technik in meinem Gebiet ist. Ich kann als Architektin von einer Unterauftragnehmerin eine unangenehme Mail bekommen haben. Sie haben die Treppe falsch geplant. So stößt sich jeder den Kopf. Wir korrigieren das für Sie natürlich gegen Aufpreis. Dann atme ich einmal tief durch, schaue in der Norm nach, wie man denn nun eine Treppe korrekt aufmisst und siehe da, Hatte alles richtig gemacht. Nix da korrigieren und Nachforderungen stellen, das würde euch so passen, ihr. Ich kann ein Produkt in der EU verkaufen wollen und dafür EU-Richtlinien oder Verordnungen einhalten müssen. Oft gibt es Normen, die mir dabei helfen. Ich kann es mir leicht machen und einfach die Norm einhalten. Dann wird vermutet, dass ich auch die dazugehörige EU-Richtlinie bzw. Verordnung eingehalten habe. Fun Fact am Rande, ich muss die EU-Richtlinie oder Verordnung einhalten, nicht die Norm. Die Norm hilft mir dabei. Wenn ich die Norm doof finde, darf ich gerne meine eigene Methode entwickeln, wie ich die Richtlinie eingehalten kriege. Ja, im Zweifel werde ich nachweisen müssen, dass meine Methode funktioniert hat. Und nein, das ist nicht voll nervig, sondern die Aufgabe von einem Gericht im Falle eines Falles nachzubohren. Wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das Gericht sagen würde, ach, Sie haben das nicht nach Norm gemacht, Sie hatten eine bessere Methode, na dann ist ja alles gut. Heißt, ich kann auch als juristisch tätiger Mensch Normen anwenden. Ihr merkt, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, mit Normen aktiv zu tun zu haben und sie betreffen definitiv nicht nur IngenieurInnen. So, eine Norm anwenden beginnt meistens damit, dass ich die Norm lese. Und lesen bringt nur etwas, wenn ich auch verstehe, was da steht. Nein, ich werde euch jetzt nicht durch sämtliche Normen führen, die es da bei uns gibt. Das sind über 34.000 Dokumente, das wollt ihr alle nicht, dass wir uns da jetzt jede einzelne anschauen, ja? Hier soll es um ein paar wenige übergeordnete Dinge gehen, die man grundsätzlich wissen sollte. Da ist zum einen das Ausgabedatum, steht oben rechts. Das kann schon ein Weilchen her sein. Und was mache ich dann damit? Ist eine Norm mit Ausgabedatum, sagen wir mal 1987, nicht total veraltet? Nein, ist sie nicht. Jede Norm wird spätestens alle 5 Jahre aus der Schublade geholt und überprüft. Ist sie noch aktuell oder muss etwas aktualisiert werden? Wird sie noch angewendet oder braucht sie inzwischen niemand mehr und sie sollte zurückgezogen werden? Wenn sie noch aktuell ist und angewendet wird, dann wird sie für weitere 5 Jahre bestätigt. Wenn sie überarbeitet wird, dann wird sie neu herausgegeben und bekommt dann ein neues Ausgabedatum. Auf diese Weise ist jede Norm, egal wann sie erschienen ist, spätestens vor 5 Jahren zum letzten Mal angeschaut worden. Und zweitens, der Buchstabensalat vor der Nummer. DIN, DIN-EN, DIN-EN-ISO, DIN-ISO, nur ISO. Diese Buchstaben sagen mir, auf welcher Ebene das vorliegende Dokument erarbeitet und verabschiedet wurde. DIN ist ein nationales Dokument, das von einem nationalen Normenausschuss bei DIN erarbeitet und verabschiedet wurde. DIN-EN ist eine europäische Norm, die wurde auf europäischer Ebene, also CEN-Ebene, erarbeitet und verabschiedet, ISO entsprechend international. Europäische und internationale Normungsprojekte werden gestartet, wenn mindestens 5 Mitgliedsländer aktiv mitmachen. Das ist wichtig, es müssen nicht sämtliche Mitgliedsländer dabei sein. Noch ein Kniff, jede EN ist automatisch eine DIN-EN, das liegt an den CEN-Regularien. Dadurch kann es sein, dass eine EN verabschiedet wurde und eine DIN-EN geworden ist, ohne dass es zu diesem Thema überhaupt ein deutsches Gremium gab. Dieses Dokument bekommt dann trotzdem unser DIN-Kürzel. Das liegt, wie gesagt, an diesen CEN-Regularien. Darum möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr ein kleines bisschen aufmerksam seid, wenn ihr EN in dem Buchstabensalat findet. Bei ISO ist das ein bisschen anders. Eine ISO-Norm ist erstmal einfach nur da. Ob man sie gut findet und national oder europäisch übernehmen möchte, das klärt man in einem zweiten Schritt. Darum kann es reine ISOs geben, DIN-ISOs und DIN-EN-ISOs. Gibt noch ein paar mehr Buchstabensalate. Es gibt nämlich noch weitere thematische Stränge in der Normungswelt. Die elektrotechnische Seite wird international von IEC, europäisch von CENELEC, die Telekommunikation international von ITU, europäisch von ETSI, beides national, von der DKE bespielt. Und es gibt noch andere Dokumentenarten. Die heißen dann zum Beispiel TR, TS, CWA oder DIN-SPEC. Aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Hier soll es jetzt um die Aufmerksamkeit gehen, die ihr bitte aktiviert, wenn ihr EN im Buchstabensalat findet. Dann solltet ihr wissen, dass ihr unbedingt in das nationale Vorwort schaut. Dort stehen alle die Dinge, die extra für euch hier in Deutschland von euren sozusagen persönlichen ExpertInnen des Normenausschusses hineingeschrieben wurden und die nicht im normalen Normungsteil stehen. Warum nationales Vorwort? Weil es mehrere gibt. Klingt verwirrend, ist auch so, gewöhnt man sich dran. Es gibt pro Ebene ein Vorwort. Eine DIN, EN, ISO hat also 3 Vorworte. Ein ISO-Vorwort, ein EN-Vorwort und ein DIN-Vorwort. Und das brauchen wir bei einer EN, das DIN-Vorwort. Dort, bitte einmal kurz drüber schauen. Meistens stehen da nur die Pflichttexte, welches Gremium das hier erarbeitet hat, welches das Sekretariat geführt hat und so weiter. Aber manchmal stehen da auch spezielle Hinweise hier für euch in Deutschland. Warum betone ich das so? Weil, ganz ehrlich, wer liest schon das Vorwort? So eine Norm ist ja Fachliteratur wie so ein Mathebuch. Und sowas liest man ja auch nicht Wort für Wort von Anfang bis Ende, sondern ungefähr so. Titelseite weg, Impressum mir doch egal, Vorwort, boah ey, Inhaltsverzeichnis, so, da suche ich mir jetzt mein Thema raus und dann blättere ich dahin, zack, hab ja nicht ewig Zeit, will ja vorwärts kommen. Das ist beim Mathebuch okay, bei einer Norm nicht. Darum, wenn die Norm auch EN heißt, dann einmal bitte über das nationale Vorwort drüber schauen und wenn ihr dort Hinweise findet, bitte beachten. Klammer auf, es gibt noch einen zweiten Ort, an dem eure nationalen ExpertInnen euch einen Hinweis geben dürfen, in nationalen Fußnoten. Da stehen dann die Dinge nochmal an Ort und Stelle, die vorne in einer möglichen Aufzählung im Vorwort gestanden haben und haben ein großes N für national vor der Fußnotennummer. Aber auch bei Fußnoten gilt, die übersieht man schnell. Klammer wieder zu. So, und was steht da jetzt so zum Beispiel? Also, stellt euch vor, ihr arbeitet für ein Unternehmen, das Luftmatratzen, Schwimmringe und Badeinseln herstellt. Diese Artikel werden, wie so viele andere Produkte auch, im Voraus produziert, meistens im Herbst des Vorjahres. In der Produktion lief es super und euer Warenlager ist voll. Nun ruft euch eine Kundin an, also in diesem Fall eine Händlerin, die eure Produkte in ihren Läden verkauft. Und erklärt euch, dass sich mit der aktuellen Neuausgabe der Norm die Anforderungen geändert hätten und die von euch gelieferten Produkte nicht mehr verkauft werden dürfen. Wahrscheinlich werden aus sicheren Badeinseln jetzt noch sicherere Badeinseln oder sowas. Und mit dem Hinweis auf die geänderten Anforderungen hat eure Kundin auch recht. Aber bevor ihr alles wegschmeißt, lohnt sich der Blick in das nationale Vorwort. In den allermeisten Fällen werdet ihr hier nämlich einen Anwendungsbeginn und eine Übergangsfrist finden. Da steht dann drin, bis wann ihr eure Produkte noch nach der bisherigen Norm verkaufen und produzieren dürft. So ermöglicht die Norm, Produktionen im Rahmen eines angemessenen Zeitrahmens umzustellen. Mit dem Erscheinen der neuen Norm muss somit nichts weggeworfen werden. Also ruhig bleiben und im nationalen Vorwort nachschauen. So, ich hatte vorhin noch was anderes gesagt. Sekretariat, erinnert ihr euch? Ich hatte gesagt, dass im Pflichttext vom Vorwort unter anderem steht, welches Gremium das Sekretariat geführt hat. Dahinter verbirgt sich auch eine sehr spannende Überlegung. Die hat damit zu tun, wie man Normung als strategisches Instrument nutzt. Stichwort internationale Märkte, Wettbewerbsvorteile und so. Dazu erzähle ich euch sehr gerne mehr. Letztes Mal ging es darum, wie vielfältig man Normen anwenden kann und welche besonderen Infos im nationalen Vorwort stecken können. In dem Zusammenhang hatte ich das Wort Sekretariat erwähnt. Das gehört in den Großraum Normung strategisch nutzen. Das ist definitiv eine eigene Folge wert. Ein bisschen was davon hatte ich euch schon in der allerersten Folge dieser kleinen Podcast-Reihe erzählt. Heute möchte ich das etwas genauer beleuchten. Damit die volle Tragweite sichtbar wird, muss ich ein kleines bisschen ausholen. Nämlich mit der Frage, wie die europäische oder internationale Normungsarbeit so aufgebaut bzw. organisiert ist. Zur leichteren Verständlichkeit erkläre ich das am Beispiel internationale Normung. Die Prinzipien gelten für die europäische Normung aber ganz genauso. Also, zur Erinnerung, ISO bzw. CEN sind keine eigenen Orte, sondern Zusammenschlüsse von nationalen Normungsorganisationen. Es sind Dachverbände. DIN ist für Deutschland Mitglied bei CEN und bei ISO, die DKE bei CENELEC und IEC. Die eigentliche Normungsarbeit findet nicht bei ISO statt, in einem extra ISO-Gremium, sondern auf ISO-Ebene, in den verschiedenen nationalen Gremien. Dabei haben die verschiedenen Nationen natürlich je nach Thema unterschiedlich viel Interesse an der Normungsarbeit. Oft kann man daran erkennen, wie stark ein Technologiezweig in einem Land ist. Ein Land, das zum Beispiel keine Schraubenherstellung hat, wird sich wahrscheinlich an der Normung von Schrauben auch nicht beteiligen. Es müssen nicht sämtliche 165 ISO-Mitgliedsorganisationen an jedem Normungsvorhaben aktiv mitarbeiten, damit es stattfindet, sondern nur mindestens 5. Nehmen wir mal an, wir haben ein Normungsvorhaben auf ISO-Ebene und sagen wir mal 15 Länder beteiligen sich aktiv daran. Das heißt, es gibt in 15 nationalen Normungsorganisationen jeweils ein technisches Gremium, das diese Arbeiten spiegelt. Das sogenannte Spiegelgremium. Damit die einzelnen Zuarbeiten und Abstimmungen koordiniert werden, gibt es ein federführendes Gremium, das sekretariatsführende Gremium. Beim Sekretariat läuft alles zusammen. Hier werden die Fäden gehalten und koordiniert. Wenn Anfragen kommen, wie sieht die Normung auf diesem Gebiet aus, wenn weitere Normungsanträge eingehen zum ähnlichen Thema, wenn die einzelnen nationalen Spiegelausschüsse ihre Zuarbeiten einreichen, wenn Abstimmungen durchgeführt werden müssen und so weiter, immer geht es über den Schreibtisch des sekretariatführenden Gremiums. Das ist eine Menge Koordinierungsarbeit. Es ist aber vor allen Dingen ein enormer Informationsvorsprung. Die entsprechende internationale Kollegin entscheidet gemeinsam mit ihrer entsprechenden Ob-Person, wie mit den einzelnen Eingängen umgegangen wird. Auch international gilt, die Normungsorganisation ist der Prozess. Der Inhalt liegt bei den ExpertInnen. Darum gibt es neben der Koordinierung der Prozesse immer auch die Koordinierung der Inhalte in Form von Ob-Leuten, Chairs, wie sie alle heißen. Alles, was eingeht, muss angeschaut, verstanden, bewertet und weiterverarbeitet werden. Es gehört zur Aufgabe des Sekretariats, nicht einfach blind alles an alle zu verteilen. Die ExpertInnen haben ja auch noch normale Jobs in ihrem normalen Alltag. Da kommt die Normung meistens obendrauf. Neben dieser Informationskoordinierung ist es nicht selten so, dass das Sekretariatsgremium auch das vorantreibende Gremium ist, wo also nicht selten die maßgeblichen Inhalte vorbereitet werden. Manchmal beschränken sich die anderen mitarbeitenden Gremien darauf, die Vorschläge nur zu kommentieren oder auch bloß abzunicken. Dadurch ist das Sekretariat super viel Arbeit. Und es muss auch finanziert werden, ganz klar. Das muss man sich leisten wollen. Die entsprechenden Kosten mag oder kann man nicht immer aufbringen. Zur Erinnerung, DIN ist ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir sind für euch alle da, aber wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Wir müssen unsere Dienstleistungen in Rechnung stellen. Muss man alles abwägen, ganz klar. Aber es ist für die Wirtschaft eines Landes ein enormer Vorteil, das sekretariatsführende Normungsgremium zu halten. Der Knotenpunkt der Information zu sein, die technischen Festlegungen im eigenen Bereich voranzutreiben, quasi zu wissen, was wo auf der Welt gerade abgeht und der Welt zu sagen, in welche Richtung es künftig gehen soll, das ist eine Hausnummer. Das wissen auch andere. Bisher war es so, dass sich die USA und Deutschland bei der Anzahl der ISO-Sekretariate seit Jahren die Pole-Position hin und her gaben. Beide liegen so bei 16-17%, mal hat der eine ein bisschen mehr, mal der andere. Heißt, diese beiden Länder sind traditionell sozusagen tonangebend in der Welt. Seit kurzem hat China beschlossen aufzuholen. Bis 2030 wollen sie führend sein, was die Sekretariate bei ISO betrifft. In den letzten 10 Jahren haben sie ihre Sekretariate mehr als verdoppelt. Heißt, China hat genug davon, sich von der Welt sagen zu lassen, was es tun soll und dreht den Spieß nun um. Wie machen die das? Luxen die uns unsere Sekretariate ab? Auch, aber nicht vorrangig. An unseren Themen sind sie gar nicht so interessiert. Die Sekretariate für Verbindungselemente mit metrischem Außengewinde oder Hochdruckventile, die können wir gern behalten. Versteht mich nicht falsch, das sind super wichtige Themen und ich möchte mich darauf verlassen können, dass in diesen Bereichen alles funktioniert. Aber es sind schon halt auch eher traditionelle Themen. China versucht massiv, den Fuß in so Themen wie Digital Twin, IoT, RFID-Anwendungen zu kriegen. Und sie haben so ein bisschen eine Doppelstrategie. Sie übernehmen nämlich gleichzeitig auch nicht mehr so fleißig internationale Normen wie noch vor kurzem. Das heißt, sie geben nicht nur eigene Dinge vor, sondern sie sagen inzwischen auch aktiv Nein zu anderen Vorschlägen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach ja, DIN hat Angst, unbedeutend zu werden, mir doch egal, dann habt ihr nicht verstanden, was ich gerade erzählt habe. Es geht nicht um uns. DIN könnte prima davon leben, chinesische Dokumente ins Deutsche zu übersetzen. Es geht uns um euch. Wir sind für euch da. Und wir sehen hier eine Entwicklung, die kaum jemand sonst sehen kann, weil so wenige Leute Normung wirklich auf dem Schirm haben. Deshalb, bevor ihr eure Produkte nicht mehr in der Welt verkaufen könnt, weil ihr vergessen habt, die Normung in eurem Bereich mitzugestalten und nun hat China es getan und mangels Auswahl ist der chinesische ISO-Vorschlag auch gleich europäisch übernommen worden. Oder bevor ihr eure Forschungsergebnisse nicht mehr in die Umsetzung bringen könnt, weil eure Technologie ist zwar toll, aber die Systematik in eurem Bereich ist leider inzwischen längst festgelegt und entspricht halt nicht eurer Systematik. Oder bevor ihr denkt, was ist das denn? Ich arbeite schon seit so vielen Jahren mit dieser Norm und jetzt machen die eine Neuüberarbeitung und plötzlich stehen da völlig merkwürdige Dinge drin. Lasst euch das Heft nicht aus der Hand nehmen. Nutzt die Möglichkeit, die ihr habt, euren Bereich mitzugestalten. Normung ist für euch da, ja? Ohne euch machen wir gar nichts, ja? DIN tut nichts. Die Inhalte, die kommen von euch. Kommt gerne auf uns zu. Wie man die perfekte AnsprechpartnerIn findet, hatte ich euch in der Folge 3 über die Normausschüsse erklärt. Gerne nochmal nachhören. oder kontaktiert uns über LinkedIn. Die Gruppe Dean Young Professionals ist offen für alle, die jung im Thema Normung sind, jung im Sinne von neugierig. Darüber könnt ihr uns auch immer gerne anschreiben. Fühlt euch also herzlich eingeladen. In den letzten beiden Folgen ging es hauptsächlich darum, wie man Normen anwendet und wie man Normung strategisch nutzt. Dabei war der Blickwinkel, dass das eigene Thema schon in der Normung vorkommt. Es also einen Normenausschuss gibt, wo ich mich vielleicht beteiligen möchte, und fertige Normen, die ich nutzen möchte. Wenn es aber keine Normen in meinem Bereich gibt, tja, dann habe ich halt mit dem ganzen Quatsch nichts zu tun, oder? Yay, Freiheit! Oder wäre es möglich, dass es zwar keine Norm in meinem Bereich gibt, es aber gut wäre, wenn es eine gäbe? Und woran würde ich erkennen, wenn es so ist? Also ich meine, ne? Herr Doktor, ich fühle mich irgendwie schlecht. Ganz klar, Ihnen fehlt eine Norm. Also so sicher nicht, aber wie dann? Zunächst mal müssen wir kurz klären, was ich damit meine, dass mir eine Norm fehlt. Man kann sich sehr unterschiedliche Situationen vorstellen, in denen einem eine Norm fehlt. Man kann zum Beispiel in einem Feld unterwegs sein, in dem es sehr viele Normen gibt. Man möchte da neu einsteigen, besorgt sich alle Normen, wendet sie an, geht zur Zertifizierung und merkt dann, ups, ich habe eine Norm vergessen. Dann fehlt einem zwar eine Norm, das ist richtig, aber die Norm selbst, die fehlt nicht, man hat sie bloß übersehen. Dieser Fall ist schnell gelöst, man besorgt sich die Norm, wendet sie an und fertig. Dafür braucht man nicht DIN, sondern den Hinweis aus der Zertifizierung und dann den nächstgelegenen Infopoint in einer Unibibliothek, den Unternehmenszugriff auf das Normenwerk, die Suche auf der Seite vom Beuth Verlag oder, jedenfalls nicht DIN. DIN braucht man, wenn es die Norm noch gar nicht gibt. Wie erkenne ich jetzt aber, dass ein Thema vorliegt, das eigentlich dringend durch eine Norm geklärt werden sollte, es hat bloß noch niemand gemacht? Naja, das ist je nach Situation unterschiedlich. Ich versuche mal, die häufigsten Fälle zu beschreiben. Wenn ihr zum Beispiel in einem Thema unterwegs seid, das an sich irgendwie neu ist und wofür zum ersten Mal unterschiedlichste Fachrichtungen zusammenarbeiten. Vielleicht gibt es Begriffe, die alle nutzen, aber immer so, wie es gerade passt und ihr denkt, Mensch, das müsste doch mal endlich jemand vereinheitlichen. Wir kämen mit diesem Thema so viel besser voran, wenn alle endlich mal dasselbe meinen, wenn sie dasselbe sagen. Dieses ewige Erklären, nein, wir meinen das jetzt hier nicht so wie vorhin, sondern in folgendem Zusammenhang, das ist doch bloß Zeitverschwendung. Und wenn man es mal vergisst, dann arbeitet man munter völlig drauf los in die komplett falsche Richtung. Das wäre zum Beispiel ein ganz wunderbarer Grund, um ein Normungsvorhaben zu genau diesem Thema anzustoßen, und zwar von der Person, die diese Lücke entdeckt hat, nämlich von euch. Aber das sind doch bloß ein paar Begriffe, die durcheinanderig benutzt werden. Dafür muss man doch jetzt nicht gleich die Normung bemühen. Nein, das ist nicht zu wenig für eine Norm. Das kann genau das Entscheidende sein. Unterschätzt nicht den Wert davon, dass man sich versteht. Es gibt Terminologienormen. Das sind Wörterbücher für spezielle Situationen, technische Zusammenarbeiten, sowas. Es gibt zum Beispiel eine DIN-Spec mit dem Titel Terminologie der intelligenten, individuellen, urbanen Mobilität. Daran haben sehr unterschiedliche Leute mitgeschrieben. Von der Forschung über Kommunen, Schienenfahrzeugleute und IT und noch ein paar mehr. Dort ist unter anderem der Begriff Infrastruktur definiert. Warum das denn? Das kennt doch nur wirklich jeder? Naja, das dachten die Schienenfahrzeugleute auch und die Informatiker auch. Aber dass eine Infrastruktur aus Schienenfahrzeugsicht möglicherweise etwas komplett anderes sein könnte als eine Infrastruktur aus IT-Sicht, auf die Idee sind erst die anwesenden SoziologInnen gekommen. Und damit man eben nicht ständig aneinander vorbeiredet, wurde dieser Begriff unter anderem in diesem Dokument definiert. Andere Situation, wie man eine Normungslücke erkennen kann. Ihr seid vielleicht ein Startup, habt ewig viel Vorarbeiten in eine echt innovative Lösung für irgendwas gesteckt und nun sagen euch alle Leute, ja, gute Idee, aber kaufen kann ich das hier leider nicht, ist ja nicht nach Norm. Dann sagt ihr, natürlich nicht, das hier ist komplett neu, das steht in keiner Norm. Aber die anderen bleiben dabei, was nicht nach Norm ist, hat keine Chance. Habt ihr dann Pech gehabt? Nein, natürlich nicht. Ihr habt eine Normungslücke entdeckt und könnt sie schließen. Meldet euch bei uns. Andere Situation. Ihr denkt vielleicht, jemand müsste endlich mal dafür sorgen, dass die Leute irgendwas vereinheitlichen. Beliebtes Beispiel, Handyladekabel. Kann DIN da nicht endlich mal dafür sorgen, dass das Zeug vereinheitlicht wird? Ihr ahnt sicher schon, auch wieder ein wunderbarer Grund, um hier ein Normungsprojekt anzustoßen. Und wenn ihr jetzt nicht selbst solche Handyladekabel herstellt, könnt ihr das trotzdem. Denn ihr könntet zum Beispiel aus VerbraucherInnensicht sagen, dieses Durcheinander ist echt bescheuert. Ich initiiere ein Normungsvorhaben. Idealerweise seid ihr zu diesem Zweck irgendwie organisiert über Verbraucherräte oder Stiftungen oder Verbände oder so. Dann hat die Anfrage deutlich mehr Gewicht, aber muss nicht. Wir beschäftigen uns auch mit Anfragen, die von Privatpersonen an uns herangetragen werden. Allerdings, Normung ist freiwillig. Wir haben keine Polizeigewalt. Wir können die AkteurInnen einladen und ihnen Nutzen und Möglichkeiten aufzeigen, aber wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Wenn eine Branche den Wert von Kompatibilität erkannt hat, funktioniert das prima, aber in Branchen, die sich gegenseitig vom Markt drängen wollen, können wir uns den Mund fusselig reden, die AkteurInnen setzen sich doch nicht zusammen. Dabei profitiert man so sehr davon. Gerade in Bereichen, die ganz neu entstehen und wo es noch keine politischen Vorgaben oder Richtungen gibt. Dann lohnt es sich mitunter sehr, schon mal technisch neutral vorzubereiten, was in diesem Gebiet möglich und sinnvoll wäre. Wenn die Politik das Thema dann auf den Schirm kriegt, dann gibt es bereits Vorschläge. Und man kann sich prima auf diese Vorschläge beziehen. Eine ehemalige Politikerin hat das mal auf einem Business Breakfast erklärt. Es ging um ein innovatives Thema und die Anwesenden waren so ein bisschen, ich weiß nicht, die Politik kiest sich nicht aus, die wissen ja noch gar nicht, wohin die Reise geht. Und diese ehemalige Politikerin sagte, Mensch, Leute, seid doch nicht blöd. Nutzt den Freiraum, den ihr jetzt habt, um schon mal ganz neutral technische Vorgaben zu definieren, nach denen das, was ihr da macht, funktioniert. Und dann, wenn die Politik euch auf den Schirm kriegt, dann müssen die nicht mehr erstmal alles verbieten, sondern die freuen sich, wenn es aus der Branche schon was vorbereitet gibt. Je offizieller, desto besser. Denn Politik ist zu einem ganz großen Teil nicht den eigenen Kopf in die Schlinge legen. Und wenn es etwas gibt, das quasi genau dafür gemacht wurde, in eine solche Schlinge gelegt zu werden, dann ist das ein DIN-Dokument. Damit sind wir in einem Feld, das ich Genehmigungsdschungel nennen möchte. Der ist unserer Gesellschaft so ein bisschen versteckt, aber sehr mächtig. Und wenn man ihn mal kapiert hat, dann versteht man in vielen Bereichen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Der Genehmigungsdschungel. Oder woran erkenne ich, dass mir eine Norm fehlt, wenn ich gar nicht weiß, dass die Hindernisse, auf die ich stoße, daher kommen, dass mir eine Norm fehlt? Also, so ganz super einfach ist es nicht zu erkennen. Man kann es daran merken, dass Türen einfach nicht aufgehen wollen, ja, dass man einem immer wieder Steine in den Weg gelegt werden und man irgendwie in so einem Nullzustand hängt. Dass das an einer fehlenden Norm liegen könnte, das sagt einem keiner. Da muss man so ein bisschen ein paar Mechanismen im Hintergrund verstehen und die fasse ich ganz grob unter der Überschrift Genehmigungen zusammen. Also, vielleicht kennt ihr die Situation, ihr habt mit eurem Startup ein tolles Geschäftsmodell, die Leute reagieren auch alle positiv, alle wünschen euch viel Glück und sagen, darauf hat die Welt wirklich gewartet. Aber wenn es darum geht, euer Produkt zu kaufen oder eure Dienstleistung zu beauftragen, das macht dann doch keiner. Irgendwie will niemand mit euch eine echte Geschäftsbeziehung eingehen. Niemand nimmt euer Produkt und Sortiment auf. Niemand bestellt bei euch, was ihr anbietet. Kein großes Förderprogramm greift euch unter die Arme. Also vielleicht noch nicht mal ganz und gar niemand, aber halt, es krebselt halt so vor sich hin. Ne? So für so einen richtigen Durchbruch reicht's nicht. Ihr sprecht die Leute an, ihr fragt, woran es hakt und die zuständigen EinkäuferInnen oder SachbearbeiterInnen oder wer auch immer sagen dann, na, ich weiß nicht, ob euer Produkt wirklich gut ist oder wirklich sicher. Dann gebt ihr Informationen rüber, vielleicht wissenschaftliche Arbeiten, eure Entwicklungsunterlagen oder so, aber die andere Person sagt nur immer wieder, na, danke, ja, echt spannend, ich weiß nicht. Irgendwann seid ihr genervt, findet diese Genehmigungsperson doof und denkt euch, blöde Welt, mach halt, was du willst. Offenbar ist Ändern nicht möglich. An dieser Stelle lohnt es sich, sich einmal in die Position dieser Genehmigungsperson zu versetzen. Stellt euch vor, euer Job wäre es, für eure, sagen wir mal, Kommune oder Kita zu entscheiden, welches innovative Spielzeug ihr kauft, ja? Von wem ihr den Spielplatz bauen lasst. Die Leute wissen, dass ihr dafür zuständig seid und bombardieren euch mit ihren guten Ideen. Ihr kriegt also pro Tag 5 bis 10 neue Stapel irgendwelcher wissenschaftlicher Abhandlungen auf euren Tisch, in denen steht, dass irgendeine ultimative Idee super gut ist, die ihr nun einkaufen oder beauftragen sollt. Es ist natürlich ein bisschen utopisch anzunehmen, dass ihr in sämtlichen Bereichen eine solch fundierte Expertise hättet, dass ihr sämtliche dieser wissenschaftlichen Abhandlungen lesen, verstehen und einschätzen könnt, selbst wenn ihr utopischerweise die Zeit dazu hättet. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Und nehmen wir an, es wäre wirklich die Mega-Lösung dabei und ihr sagt eurer Chefin, da gibt's was Neues, das ist wirklich gut, ich habe das überprüft, die sind echt toll, das nehmen wir. Und dann setzt ihr eure Unterschrift drunter und das Ding wird bestellt oder beauftragt. So. Die Frage, die man als idealistischer Mensch nicht hören möchte, die aber ganz wichtig ist, die Frage ist immer, was ist, wenn was schief geht? Schlimmster Fall, ein Kind verletzt sich, weil, keine Ahnung, bei dem Spielplatz, den ihr bei dieser neuen Firma beauftragt hattet, da ist irgendwas passiert. Die Eltern werden eure Kommune verklagen oder wo auch immer ihr halt arbeitet und eure Chefin wird zu euch kommen und sagen, wie konntest du diesen Mist beauftragen? Egal, ob das wirklich Mist war oder nicht, ihr als genehmigende Person habt durch eure Unterschrift euren Kopf in die Schlinge gelegt. Niemand legt freiwillig seinen Kopf in die Schlinge. Und zwar nicht, weil die alle so doof sind oder so feige, sondern weil man alleine einfach nicht alles überblicken kann. Und weil sich in einer arbeitsteiligen Gesellschaft eben auch die Verantwortungen auf verschiedene Schultern verteilen dürfen. So, wieder zurück zu euch als diejenigen, die diese innovative Idee umsetzen wollen. Ihr habt also auf der anderen Seite diese Genehmigungsmenschen sitzen mit einem Schreibtisch voller Stapel von tollen Ideen. Um in dieser Situation einen Schritt weiter zu kommen, wäre es schlau, den Genehmigungsleuten etwas Neutrales in die Hand zu geben, was sie statt des eigenen Kopfes in die Schlinge legen können. Hat nebenbei auch für euch selber den Effekt, dass auch ihr etwas Neutrales in der Hinterhand habt, mit dem ihr im Zweifel nachweisen könnt, dass eure Idee schon auch echt ziemlich gut ist. Und ganz ideal, also quasi genau dafür gemacht, sind, wer hätte es gedacht, DIN-Dokumente, Normen und Standards. Die schreibt man nicht alleine, man braucht mindestens 3 Stakeholder, gerne mehr. Sie sind durch bestimmte Prozesse gelaufen, hatten mindestens eine Öffnung nach draußen, während der jeder Mensch sich dazu äußern konnte. Heißt, die Last der inhaltlichen Verantwortung liegt auf vielen Schultern. Viele Augen haben sie kontrolliert und verbessert. Viel Expertise ist hineingeflossen. Viele Fragen wurden beantwortet. Viele Eventualitäten bedacht, bis das Ergebnis wirklich nach bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht wurde. Wenn dann, trotz allem, doch der Fall eintritt, dass etwas schief geht, dann liegt nicht der Kopf der Genehmigungsperson in der Schlinge oder euer eigener, sondern ein neutrales DIN-Dokument. Gilt das nur für Kinderspielplätze? Nö, natürlich nicht. Die Open-Source-Hardware hatte ich ja schon in der allerersten Folge erwähnt. Also nicht Software, dies kennt man ja schon länger, sondern Hardware-Dinge, Mähdrescher zum Beispiel. Die Grundidee ist gleich, nämlich, wenn man den Quellcode offenlegt, dass dann Fachleute in der Lage sind zu verstehen, was da geschieht, es nach eigenen Wünschen anzupassen und weiterzuentwickeln und das wiederum in die Community zurückzuspielen. Auf Hardware übertragen heißt das, dass man auch hier sozusagen den Quellcode offenlegt. Das sind in dem Fall dann Patente, Zusammenbauzeichnungen, Arbeitsanweisungen, Best Practices, solche Sachen. Was das genau bedeutet, das hatten die Open-Source-Hardware-Leute auf ihrer Webseite längst bereitgestellt. Alle Interessierten konnten sich dort informieren. Ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, aber bei genauer Betrachtung halt dann doch nicht so krass vertrauenerweckend. Denn diese Art von, ich habe da mal eine tolle Idee und nenne das irgendwie ganz toll, die ist erstens häufig und zweitens noch kein Qualitätsmerkmal, ja? Alle schreiben alles Mögliche auf ihre Webseite, das heißt noch lange nichts. Die Open-Source-Hardware-Community hat dann eine DIN-Spec initiiert, 2 sogar. Es gibt einmal Anforderungen an die technische Dokumentation für Open-Source-Hardware und einmal die Community-basierte Konformitätsbewertung. Denn Open-Source kann man nicht Closed-Source zertifizieren, das widerspricht sich irgendwie. Seitdem gibt es Open-Source-Hardware nach DIN-Spec. Und von den Open-Source-Leuten habe ich die Rückmeldung bekommen, krass, was das ausmacht, eure 3 Buchstaben dabei zu haben. Es gehen Türen auf, die haben wir vorher nicht mal gesehen. Und Leute, die uns bislang die kalte Schulter gezeigt haben, sagen plötzlich, ui, ihr habt DIN dabei. Na, dann erzähl mal. Und Forschungsfördergelder werden plötzlich bewilligt. Spannend. So, das war jetzt ein etwas größerer Ausflug in das, was man mit Normen alles machen kann, wozu man sie einsetzen kann, so konkret direkt vor Ort, zum Beispiel beim Genehmigen oder auch als strategische Ausrichtung, siehe internationale Normen und Sekretariate. Darüber kann man natürlich noch sehr viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Nächstes Mal geht es wieder ein bisschen zurück zu DIN. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir jetzt wieder ein bisschen näher zurück zur Normung gehen. Ich schulde euch nämlich noch ein paar Infos zu DIN-Spec. Erinnert ihr euch? Kam in der Robin Hood-Geschichte zum ersten Mal vor. Ich möchte sie in eine Art Normungsstrategie einbetten. Also die Überlegung, wie man geschickterweise anfängt, das eigene Thema in die Normung einzubringen und welche Folgeschritte man gehen kann, um die Reichweite zu vergrößern. Ich nenne dieses Vorgehen mal in 3 Schritten zur Weltherrschaft sozusagen. Wenn ich jetzt an dem Punkt bin, an dem ich denke, ja, ist ja gut jetzt, ich hab's ja verstanden, ich will ja. Was wäre eine gute Strategie, wenn man sagt, in meinem Thema fehlen echt DIN-Dokumente? Das würde ich gerne mal hinkriegen. Am besten wäre, wenn das irgendwie rasch ginge und ach ja, international wäre eigentlich auch ganz gut. Da gibt's viele wunderbare Beispiele, wie das gehen kann und von denen möchte ich euch mein Lieblingsbeispiel erzählen. 2 junge Ingenieure hatten sich mit ihrem Dissertationsthema, einem neuartigen Prüfverfahren, ausgegründet und selbstständig gemacht und präsentierten sich nun auf einer Messe der Fachwelt. Ein Kollege, der den Normausschuss zu genau diesem Thema betreut hat damals, war ebenfalls auf dieser Messe, sah sie dort und hat sie angesprochen. Coole Idee. Wie funktioniert euer Prüfverfahren und wer sind eure Kunden? Also haben sie erzählt, so und so funktioniert die Prüfung, schauen Sie mal hier, schauen Sie mal da. Und die Kunden dürfen jetzt kommen. Dann hat er ihnen sein Kärtchen gegeben und gesagt, wenn sie nicht kommen, dann ruft nochmal an. Ein paar Wochen später haben sie dann angerufen und gesagt, also, wie ist denn das jetzt? Die Kunden kommen nicht so in Scharen wie erhofft. Was kann man denn da jetzt machen? Und da hat er ihnen erklärt, also, ihr habt ein neuartiges Prüfverfahren. Das kennt noch keiner und das braucht auch noch keiner. Das ist noch nirgendwo hinterlegt oder vorgeschrieben. Warum sollte euch jemand eine Menge Geld geben, um etwas über sein Material herauszufinden, was er offiziell gar nicht braucht? Die Person, die euch beauftragt, muss im eigenen Unternehmen ja auch begründen, warum da jetzt Geld ausgegeben wurde. Tja, also, ich habe für 10.000 Euro eine Materialprüfung beauftragt. Wir wissen jetzt also, was unser Material kann bezüglich einer Eigenschaft, die uns vorher nicht interessiert hat. Und das können wir also, auf unsere Internetseite schreiben. Das wird nichts. Was ihr braucht, ist eine Art offizieller Anerkennung eurer neuen Prüfung. Erstmal muss es eure Prüfung geben für die Fachwelt. Sie muss irgendwie sichtbar werden und dann anerkannt sein. Ideal wäre, wenn jemand sagt, wer mir Material anbieten möchte zur Weiterverarbeitung, zum Beispiel für meine, keine Ahnung, Flugzeuge, der braucht eure Prüfung. Ich möchte diese Eigenschaft wissen. Dann wird eure Materialprüfung für die Fachwelt wichtig. Und für diese Anerkennung, ihr ahnt es vielleicht schon, ist es ziemlich vorteilhaft, wenn eine solche Prüfung nach DIN so und so heißt. So ein DIN-Dokument kann man nicht alleine schreiben. Das heißt, die Fachwelt oder zumindest ein Teil davon hat sich die Inhalte mal intensiv vorgeknöpft und steht hinter den veröffentlichten Ergebnissen. Und wenn ihr jetzt sagt, das würde ich ja gerne, aber ich kann meine Innovation nicht nach DIN nennen, sie ist nämlich neu, da gibt es kein DIN-Dokument, wo das hinterlegt ist, was ich hier kann, dann, ich habe es schon mal gesagt, habt ihr nicht Pech gehabt. Normung ist kein Schicksal, sondern ihr habt eine Normungslücke aufgetan oder entdeckt oder erschaffen und die kann man schließen. Zurück zu den Ingenieuren. Die beiden haben sich damals für den schnellsten Weg in die Normungswelt entschieden, die DIN-Spec, dazu gleich mehr. Also erster Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft, bringe deine Innovation in die Normungswelt mithilfe einer DIN-Spec. Als es ihre Prüfung als DIN-Spec gab, haben sie mit dieser Anerkennung geschafft, in einen offiziellen Prüfkatalog einer bestimmten Fachrichtung aufgenommen zu werden. Dadurch sind Aufmerksamkeit und Aufträge schon mal enorm gestiegen. In einem zweiten Schritt haben sie die DIN-Spec auf Englisch übersetzt und bei ISO eingereicht als Normungsantrag. Der wurde angenommen und auf Basis der DIN-Spec wurde eine ISO-Norm erarbeitet. Im dritten und letzten Schritt wurde die ISO-Norm europäisch übernommen, liegt nun also als DIN-EN ISO vor. Das heißt, diese Materialprüfung ist nun international und europäisch anerkannt und in Anwendung. Das geschieht natürlich alles nicht von alleine, da muss man sich so ein bisschen hinterklemmen. Die technische Regelsetzung funktioniert anders als die gesellschaftliche Regelsetzung, die Politik. Bei der Politik mache ich mein Kreuzchen und bin ab dann raus. Ja, ab dann wird sich gekümmert. Wie glücklich ich damit bin, ist eine andere Sache. Wenn ich mich selbst einbringen möchte, so als Abgeordnete oder so, dann ist der Weg ziemlich lang. Bei der technischen Regelsetzung habe ich ganz viel selbst in der Hand. Ja, ich darf mich einbringen, muss es aber auch, wenn ich will, dass etwas in meinem Sinne vorwärts geht. Bei den internationalen Abstimmungen tauscht man sich idealerweise mit ein paar Gremien anderer Länder aus, um sich kennenzulernen und idealerweise Gemeinsamkeiten auszuloten. Und Geld kostet das Ganze auch noch. Aber der Aufwand lohnt sich sehr. Zum einen ist eine Prüfung nun nach DIN EN ISO so und so und findet dadurch eine komplett andere Anerkennung. Zum anderen schreibt man so ein DIN-Dokument ja wie gesagt nicht alleine. Man lernt bei den Erarbeitungssitzungen mitunter Leute kennen, zu denen sich normalerweise die Türen nie öffnen würden. EntwicklerInnen großer Konzerne etwa, die dann auch gleich möglicherweise den ersten Großauftrag geben. Mitunter passieren auf diesen Sitzungen quasi nebenbei die ersten Praxischecks, so nach dem Motto, okay, wenn ich euch also 1000 Probekörper gebe zum Durchtesten, dann muss ich 2 Jahre auf mein Ergebnis warten? Glaub, wir müssen noch ein bisschen schneller werden. Zum Beispiel. So, ich habe jetzt ein paar Mal DIN Spec gesagt, das möchte ich jetzt ein bisschen genauer beleuchten. Eine DIN-Spec ist sozusagen eine abgespeckte Norm. Das heißt DIN-Spec natürlich nicht, Spec steht für Spezifikation. Das ist eine andere Dokumentenart als eine Norm. Klingt spitzfindig, ist für uns aber ein großer Unterschied. Kennt ihr sicher aus euren Bereichen, wer sich auskennt, für den sind Detailunterschiede entscheidend. Alle anderen denken, mir doch egal. Jedenfalls, DIN-Norm und DIN-Spezifikation sind 2 verschiedene Dokumentenarten, die man bei uns erarbeiten kann. Die Dienstbeck entsteht ein bisschen anders und ist dadurch perfekt geeignet, wenn es mal ein bisschen schneller gehen muss oder wenn das Thema noch keine Heimat im Sinne eines Normenausschusses hat. Wenn ihr zum Beispiel in der Forschung unterwegs seid, ihr habt ein Forschungsprojekt über 3 Jahre, nach 2,5 Jahren stellt ihr fest, Mensch, erstaunlich gute Ergebnisse, das könnte man ja glatt in ein DIN-Dokument gießen, aber so ein Normungsprozess dauert einfach zu lange, dann wäre DIN-Spec für euch die perfekte Dokumentenart. Also, eine Norm entsteht in einem Normenausschuss. So ein Ausschuss hat ein Themengebiet und arbeitet an allen Dokumenten, die in dieses Themengebiet fallen. Das können ganz schön viele sein. Einige national, einige europäisch, einige international. Dadurch hat ein Normenausschuss meist ziemlich viel zu tun und die einzelnen Dokumente dauern etwas länger, als wenn man sich nur um eines davon kümmern würde. Eine DIN-Spec entsteht in einem Extragremium, das einzig für dieses eine Dokument gegründet wurde und sich auch nur um dieses Dokument kümmert. Außerdem laufen im Hintergrund andere Fristen als bei einer Norm, insbesondere die Entwurfsveröffentlichung darf man bei einer DIN-Spec auslassen. Und für eine DIN-Spec darf mit Mehrheitsabstimmung statt Konsens entschieden werden, was die Diskussionen abkürzen kann. Wobei, meiner Erfahrung nach, DIN-Spec eigentlich trotzdem immer im Konsens verabschiedet werden. Die ExpertInnen bringen sich ja ein, weil sie das Thema wichtig finden und gute Lösungen finden wollen. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand im Gremium sitzt und nach dem Motto, ihr seid eh alle doof. Auch eine DIN-Spec kann man nicht alleine schreiben. Man braucht mindestens 3 Stakeholder für ein DIN-Spec-Gremium. Warum so wenige? Naja, DIN-Spec ist unsere Dokumentenart für Innovationen. Häufig entstehen sie aus Forschungsprojekten. Da gibt es mitunter noch gar nicht viel mehr Stakeholder, die daran überhaupt ein Interesse hätten. Trotzdem macht es Sinn, alles einmal sauber auseinanderzudröseln und aufzuschreiben und in ein DIN-Dokument zu gießen. Außerdem können wir mit den mindestens 3 Stakeholdern den Bedarf für eine DIN-Spec ermitteln. Auch wenn es viele Leute glauben, nein, wir normen nicht alles, was uns in die Hände fällt und wir geben auch nicht die Themen vor. Wir normen das, wofür es einen Bedarf gibt. Und den Bedarf müssen wir inhaltsunabhängig messen können. Ihr erinnert euch, wir sind nicht der Inhalt, der seid ihr. Wir sind der Prozess. Und wir messen den Bedarf so, gibt es mindestens 3 Stakeholder, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, damit dieses Vorhaben zustande kommt. Und wenn Geld ein echtes, richtiges Problem ist, bei Startups zum Beispiel, dann muss man Zeit investieren. Man kann die Kosten nämlich oft auch über Förderprogramme abdecken, aber die muss man aktivieren und dafür braucht man dann die zweite Portion Zeit. Zum Beispiel kann man in vielen Forschungsförderprogrammen sowas wie Dienstleistung Dritter zur Markteinführung oder wie das auch immer heißt, einpreisen. ZIM-Projekte, Exist-Förderprogramme, müsst ihr mal nachschauen. Oder vielleicht ist auch gerade unser eigenes DIN-DKE-Förderprogramm aktiv. DIN Connect heißt das. Das funktioniert als Ideenwettbewerb. Man reicht die eigene Idee ein, schreibt, welche Normungslücke man wie schließen möchte und wenn man den Zuschlag erhält, dann gewinnt man einmal den Spec und zurück. Schaut gerne auf unserer Seite nach, der Link ist in den Shownotes. Wir haben normalerweise einmal pro Jahr für 4 Monate eine Einreichungsphase. In 2021 ist sie im Herbst bis 31. Dezember. Jedenfalls, wir wissen, dass ihr oft super spannende und wichtige Themen habt und euch eine Zusammenarbeit mit uns nicht immer leisten könnt. Darum reichen wir euch die Hand. Merkt ihr, ihr müsst nur zugreifen. Übrigens ist die Open Source Hardware DIN-Spec auch auf diese Weise finanziert worden. So, ihr Lieben, das ist heute die letzte Folge von dieser Podcast-Reihe. Hatte euch ja versprochen, dass dies ein kleiner, feiner Podcast wird, der euch nicht auf die Nerven geht. Ist das jetzt schon alles, was man über DIN oder die Normung sagen könnte? Nein, natürlich noch lange nicht. Ich habe quasi mit der Taschenlampe einmal in den dunklen Wald geleuchtet sozusagen, ja. Ihr habt hoffentlich erkennen können, dass da Bäume stehen und Tiere hin und her huschen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gesehen habt, dass da ein echt spannendes Universum darauf wartet, von euch entdeckt zu werden. Beim Entdecken helfe ich euch natürlich auch gerne und das kommt dann aber in einem anderen Format. Ich möchte heute die letzte Folge dazu nutzen, die Frage zu beantworten, die ich nach meinen Vorträgen am häufigsten gestellt kriege. Vorausgesetzt, es gibt irgendwo Bier oder Wein. Offenbar trauen sich die Leute nämlich erst mit Alkohol diese Frage zu stellen. Und zwar fragen sie, jetzt mal ehrlich, jetzt mal so ganz unter uns, habt ihr bei euch nicht auch diese fiese Lobby sitzen? Kurze Antwort, nein. Okay, das glaubt mir dann keiner. Weil das kann man sich auch einfach nicht vorstellen. Und darum möchte ich das etwas ausführlicher beantworten. Zunächst mal, man muss hier 2 Dinge unterscheiden. Und zwar haben wir hier einmal Lobby und wir haben einmal fies. Lobbyismus ist zunächst Interessensvertretung. Das ist etwas sehr Gutes. Es gibt viele Interessen, die ihren Weg niemals irgendwohin finden würden. Gar nicht nur auf uns bezogen, einfach weil sie es nicht können. Umweltschutz zum Beispiel. Das funktioniert ausschließlich über Interessensvertretung. Es hat jedenfalls noch nie ein Baum bei uns vor der Tür gestanden und gesagt, eure Dokumente machen mir das Leben schwer, ich will da jetzt mitschreiben. Oder Verbraucherschutz oder in verschiedenen Variationen Kinder, Ältere, Arbeitende, je nachdem, worum es in den entsprechenden Gremien geht. Okay, sagen meine GesprächspartnerInnen dann, das meinen wir nicht, das ist ja wirklich ganz okay. Wir meinen diesen fiesen Lobbyismus. Klar, natürlich. Also, bevor ich das beantworten kann, muss man sich einmal kurz klar machen, was ist denn fieser Lobbyismus? Normalerweise verstehen wir darunter etwas Intransparentes. Wir meinen den Vorgang, dass die Diskussionen zur Entscheidungsfindung und die tatsächliche Entscheidung irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Und dann kommt irgendwann, viel später, raus, da gab's ein Treffen zwischen X und Y mit schrägen Versprechungen oder der Drohung von Arbeitsplätzen oder irgendwas. Und dann wurde komplett anders abgestimmt, als es vorher besprochen worden war. So, da lohnt es sich jetzt genauer hinzuschauen. Damit aus einer wertvollen Interessensvertretung ein fieser Lobbyismus wird, braucht es ein System, das das ermöglicht. Ja? Diese Form der Einflussnahme bietet sich quasi an, wenn die Entscheidung von einer einzelnen Person abhängt. Dann steigt die Motivation gewaltig, diese Person beeinflussen zu wollen. Positiv über Versprechungen oder negativ über Drohungen. Und da ihr ja meinen Podcast aufmerksam hört, habt ihr natürlich längst gemerkt, warum das System der Normung davor ziemlich gut geschützt ist. Genau, weil bei uns nicht eine Person entscheidet. Es lohnt sich überhaupt nicht, uns Dinis zu bestechen. Wir schreiben die Inhalte der Normen nicht. Das Gremium schreibt sie. Und ein Gremium, das sind immer mehrere. Und je nach Definition sitzt bei uns auch die, in Anführungsstrichen, fiese Interessensvertretung, wenn man so sagen will. Die gängige Definition ist ja, wer Geld hat, ist per se fies. Ja, das wäre in unserem Fall die Großindustrie. Aber die sollen da sitzen. Das sind wichtige Gremienmitglieder. Klar bringen sie die Interessen der hinter ihnen stehenden Industrie ein, das sollen sie. Und genau das wissen auch alle anderen. Im Zweifel sind das wichtige Verbündete beim Versuch, eine Innovation hochzuskalieren und breit in den Markt zu bringen. Dann braucht ihr die Großindustrie. Und jedes Gremienmitglied sitzt im Gremium, um Interessen zu vertreten. Und im Zusammenspiel mit allen anderen wird daraus ein rundes Gremium, ja? Ganz wichtig, in der technischen Regelsetzung herrscht Transparenz bezüglich der Frage, wer vertritt hier die Interessen von wem? Ich möchte einen ganz kurzen Ausflug zum Thema Transparenz machen, ja? Transparenz bleibt, dass nachvollziehbar bleibt, wer hier für wen spricht und wer im Interesse von wem abstimmt. Die inhaltliche Abstimmung baut sinnvoll auf die inhaltlichen Diskussionen auf. Das bedeutet nicht, dass wir die Gremiensitzung ins Netz stellen, ja, und jeder Mensch alles mitverfolgen kann. Das wäre Indiskretion. Das ist was komplett anderes. Diskussionen brauchen, damit sie offen geführt werden können, einen geschützten Raum. Was es für Schaden anrichten kann, wenn der geschützte Raum verletzt wird, sehen wir in einer anderen Regelsetzung der Politik. Wenn da während der Sitzung in Zwischenstände sofort an die Presse rausposaunt werden, richtet es großen Schaden an, weil die AkteurInnen untereinander das Vertrauen verlieren, die Diskussionen zu reinen Machtdemonstrationen verkommen und die BürgerInnen überhaupt nicht mehr wissen, woran sie sind. Daher, Transparenz und Indiskretion sind zwei komplett verschiedene Dinge, okay? Zurück zur Normung. Ein zweiter Schutz vor dieser schlechten Einflussnahme ist, dass die Normen im Konsens verabschiedet werden. Konsens heißt nicht, dass am Schluss alle jubeln müssen, aber sie müssen alle sagen, okay, damit kann ich leben. Das heißt, auch im Gremium lohnt es sich nicht, einzelne Leute zu bestechen, weil erst die Gesamtheit der Mitglieder die Normen verabschiedet. Und natürlich kann man die ganze Zeit in eine Richtung diskutiert haben und am Schluss in die andere Richtung abstimmen, aber davon hat man ja dann nicht andere Werte in die Norm geschrieben, sondern die Norm wird nicht veröffentlicht. Davon hat man im Zweifel selbst nichts. Natürlich sind die ExpertInnen in den Gremien Menschen. Und wie immer, wenn Menschen aufeinandertreffen, wird mit denselben Voraussetzungen unterschiedlich umgegangen. Ich habe sehr viele wunderbare Diskussionen erlebt, in denen sehr viel technischer Sachverstand mit überraschend viel Herzblut gepaart war und die Leute in vielen intensiven Diskussionen ernsthaft bemüht waren, sich gegenseitig zu verstehen und Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Dieser Vorgang, diese Kompromissfindung ist ein wirklich beeindruckender Prozess. Es ist ein inhaltlicher Vorgang, bei dem es darum geht, solche Lösungen zu finden, die möglichst allen nützen. Und das wiederum hat nichts mit diesem Pöstchengeschacher zu tun, den man ja auch aus anderen Zusammenhängen kennt. Dieses, gibst du mir das, gebe ich dir jenes, das ist ja nun gerade nicht inhaltlich begründet. Das Ganze klingt natürlich ein bisschen utopisch, klappt aber erstaunlich gut. Unser Normenportfolio, also die Gesamtzahl aller DIN-Normen, umfasst mehr als 34.000 Dokumente. Das heißt, dieser Vorgang, dieses gegenseitige sich leben lassen und im Konsens verabschieden, hat über 34.000 Mal geklappt. Das ist doch eine Menge. Jetzt habe ich gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Und eine Geschichte, in der der dazugehörige Normenausschuss zunächst nicht übermäßig konstruktiv war, hatte ich euch ja schon in Folge 4 erzählt, als es um die Neutralität ging. Ihr erinnert euch, diese Robin Hood-Geschichte. In diesem Fall war das Thema sehr speziell, dafür haben sich nicht so sehr viele interessiert. Dadurch haben sich in diesem Normenausschuss nicht mehr wie gefordert möglichst sämtliche interessierte Kreise aktiv eingebracht, sondern nur noch sehr wenige, die dann auch noch sehr ähnliche Interessen hatten. Im Ergebnis wirkte das zwar wie fieser Lobbyismus, tatsächlich kann man aber kaum denjenigen, die die Normung machen, vorwerfen, dass sie sich einbringen. Wenn überhaupt, dann müsste man fast eher allen anderen vorwerfen, dass sie sich nicht einbringen. Allerdings, woher soll man es wissen? Man lernt Normung ja nicht. Und deshalb, damit ihr alle dieses wunderbare System kennt und nutzt, gibt es diesen Podcast. Deshalb freue ich mich riesig, dass ihr mir bis zum Schluss zugehört habt. Gebt dieses Wissen weiter, lasst es nicht bei euch einschlafen. Verbreitet den Link, bringt euch in eurem Gebiet ein, werdet DIN e.V.-Mitglieder, damit ihr das System nutzen und gleichzeitig unterstützen könnt. Oder bewerbt euch bei DIN und unterstützt uns von innen. Nutzt eure Chance, dass ihr euch in der technischen Regelsetzung aktiv einbringen könnt, ja? Ihr könnt hier selber mit am Tisch sitzen und die Dokumente selbst mitschreiben. Ihr müsst nicht warten, bis irgendein Normungsgott euer Thema auf den Schirm kriegt. Ihr dürft mehr machen als alle 4 Jahre ein Kreuzchen und in der Zwischenzeit kann man ja noch demonstrieren. Eure Vor-Vor-Vor-Vor-Vorgängerinnen haben für euch dieses Sprachrohr geschaffen, das eure Stimme in die Normungswelt bringen kann. Sprechen dürft und müsst ihr selber. In diesem Sinne, wir freuen uns auf euch. Bleibt neugierig.
Wusstet ihr eigentlich, dass die Biomasse aller Ameisen auf der Erde die von uns Menschen weit übersteigt? Also ich zumindest nicht. Könnt ihr ja mal euren KollegInnen beim Essen erzählen. Aber natürlich erst, nachdem ihr von diesem Podcast geschwärmt habt. Ist klar, ne? Menschen sind keine Ameisen ist eine Produktion von DIN, dem Deutschen Institut für Normung, produziert in 2021. Konzeption, Text und Sprecherin Amelie Leibrand. Aufnahme und Schnitt Tasso Mulzer. Musik, Introsprecher und Schnitt Simon Konze. Und wenn Amelie schon nicht das letzte Wort in ihrem eigenen Podcast hat, dann beende ich ihn zumindest mit ihren Worten. Macht's gut und bleibt neugierig.